Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich wieder hier zu sein, nachdem das letzte Mal ja über Zoom stattgefunden hat. Freue ich mich ganz besonders, dass ich jetzt wieder hier persönlich vor Ort mit euch diesen Sonntagmorgen Gottesdienst feiern kann. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Christian, ich bin 28 Jahre alt. Ich gehe in die Gemeinde in Stuttgart-Feuerbach, bin auch in Stuttgart wohnhaft. Heute soll es um das Thema Undercover-Christen gehen. Und damit meine ich nicht Christen, die irgendwie im Geheimdienst arbeiten oder verdeckte Ermittler sind, sondern ich meine damit Christen wie du und ich, die irgendeiner Arbeit oder irgendeiner Tätigkeit nachgehen und dann nach einem Jahr feststellen, dass sie auch einen christlichen Arbeitskollegen haben und dann zu ihm sagen, ach schön, du bist auch Christ, schön, dass du auch Jesus nachfolgst. Und das ist schön, dass man einen christlichen Arbeitskollegen hat oder dass er auch Jesus nachfolgt. Aber es ist auf der anderen Seite auch nicht schön, dass es ein ganzes Jahr lang gedauert hat, um das herauszufinden. Und heute geht es darum, in uns etwas zu pflanzen, dass wir über Jesus reden. Denn es ist überhaupt nicht komisch, über Jesus zu reden, weil wir ihn lieben und weil Jesus uns liebt. Und über etwas zu reden, das man liebt, das ist eigentlich das, oder von dem man begeistert ist, das ist eigentlich das Natürlichste von der Welt. Ich bin begeisterter Snowboardfahrer und ich liebe Snowboardfahren. Es ist am besten noch, wenn es frisch geschneit hat, richtig viel Schnee hat und wenn man dann durch den Tiefschnee gleitet, dann in den Sonnenuntergang hinein, wenn die Sonne durch die Baumwipfel scheint. Es ist sowas Schönes, ihr müsst alles Snowboardfahren lernen. Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ich bin dafür zu alt oder das ist so teuer, es ist gefährlich, man kann sich verletzen. Und weil ich Snowboardfahren so liebe, werde ich euch entgegnen und sagen, natürlich ist das schwer zu erlernen, aber das gehört irgendwie dazu, dass man auf einer flachen Piste mit irgendwelchen Anfängern auf den Hintern fällt und sich mit denen austauscht und fragt, hey, wie klappt's bei dir? Und dass man am Liftwart hinfällt und der Liftwart dann einen ermutigt und weitermacht. Ja, das gehört irgendwie so dazu zum Snowboardfahren lernen. Und weil ich so begeistert von dem Snowboardfahren bin, will ich, dass ich die Missverständnisse vielleicht, die ihr davon habt oder die Bedenken, will ich die ausräumen. Und mich interessiert es natürlich auch, was ihr über das Snowboardfahren denkt oder warum ihr es vielleicht noch nicht gemacht habt oder genau. Und ich denke, genau das Gleiche ist es, über Jesus zu reden. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Wir sind von Jesus begeistert und deswegen haben wir den Wunsch, weil wir von Jesus begeistert sind, auch über ihn zu reden. Jetzt denkst du dir vielleicht, ich will gar nicht über Jesus reden oder ich habe gar nicht so den Wunsch dazu. Dann ist es vielleicht an der Zeit für dich, und das meine ich ernst, in der ruhigen Minute darüber nachzudenken, warum das so ist. Also warum bist du dann überhaupt Christ? Warum folgst du einem Jesus nach? Warum folgst du ihm nach, wenn der Wunsch nicht da ist, über ihn zu reden? Weil du wirst grundsätzlich über das reden, von dem du eingenommen bist, von dem du begeistert bist und von den Sachen, die du liebst. Und wenn Jesus jemand ist, dann ist er eine unendlich faszinierende, eine unendlich herausfordernde und eine unendlich liebende Person. Und wenn du von dieser Liebe angetrieben bist, dann wirst du auch automatisch über Jesus reden. Und du wirst, genauso wie ich beim Snowboardfahren, Missverständnisse klären. Missverständnisse, die die Leute über Jesus haben. Und jetzt eine Frage, gibt es Missverständnisse in dieser Welt über Jesus? Oh ja, also es gibt eine ganze Menge Missverständnisse über Jesus. Und wie finden wir das heraus, was für Missverständnisse das sind? Keine gute Sache, das herauszufinden ist, wenn man gleich seine Version von Jesus den Leuten vorträgt, sondern man fragt einfach die Leute. Was denkst du über Jesus? Und einfach die Leute Fragen stellen. Man will herauszufinden, was die anderen Leute über Jesus denken, dem Jesus, dem ich nachfolge. Und sie werden es dir auch erzählen und ich sage dir, was in 7 von 10 Fällen passieren wird. Und zwar wird dir jemand sein Verständnis über Jesus und das Christentum erklären und er wird dir gleich auch erklären, warum er oder sie nicht daran glaubt oder es ablehnt. Und dann wirst du meistens die Möglichkeit haben und sagen, ja, also an diesen Jesus, an den du da glaubst, an den glaube ich auch nicht. Ich folge einem anderen Jesus nach. Und wir werden uns heute ein Missverständnis über Jesus genauer anschauen, das sehr, sehr weit verbreitet ist. Und wir wollen uns das heute anschauen, weil ich davon überzeugt bin, dass das größte Geschenk, was wir den Leuten machen können, ist es, zu klären, wer dieser Jesus wirklich ist. Weil wenn wir Fragen stellen über Jesus, bekommen wir meistens diese Antwort. Die Leute mögen es vielleicht selber nicht glauben, aber sie glauben, dass du es glaubst oder dass du davon überzeugt bist. Und zwar, wenn man das in der Kamera nicht sieht, dann einfach bei der Technik beschweren. Ich denke, das kriege ich hier irgendwie mit. Genau. Die meisten Leute glauben, oder wir leben auf einer Erde. Die Erde ist gleichzeitig ein wunderschöner Ort, aber auch ein sehr tragischer Ort. Und hier auf dieser Erde lebe ich oder du oder wer auch immer. Und wir leben unser Leben. Und probieren meistens irgendwie über der Linie zu sein und besser zu sein als schlechter. Manchen gelingt das mehr, manche weniger, aber irgendwie sind wir so ein Mischmasch. Also manchmal läuft es gut, manchmal läuft es schlecht, aber genau, irgendwie ist es so ein Mix. Und dann am Ende schließt Gott den Vorhang und schickt dich entweder in den Himmel. Wenn man dann weiterfragt, dann ist das irgendwie so ein Ort mit Harfen, Gesang, irgendwie ganz viel Gold und irgendwie in der Gegenwart von Gott. Oder der schlechte Ort, das ist die Hölle. Da gehen eigentlich die meisten Leute davon aus, dass das eine unterirdische Folterkammer ist, in der Gott sadistisch die Leute quält. Genau. Und das ist das, was die Mehrheit im Westen, in unserer westlichen Welt, denkt, dass Christen das glauben. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, hey, ich glaube auch an das. Genau. Also ich habe euch lieb und ihr seid mir wichtig. Aber das ist falsch. Ja, das ist falsch. Und das erste Problem mit dieser Version von der guten Nachricht oder vom Evangelium ist die Bibel. Und das zweite Problem ist das Leben und die Lehre von Jesus selbst. Weil diese Geschichte hier ist so gefüllt mit Viertel- und Halbwahrheiten, dass, wenn wir davon überzeugt sind, uns vielleicht nochmal unsere Bibel schnappen, und das werden wir auch gleich tun, und das Evangelium nochmal mit einem frischen Gemüt lesen. Und ich will euch dazu einladen, Markus 1 aufzuschlagen. Und wir wollen heute darüber nachdenken, was das Evangelium wirklich ist. Das Evangelium, das der Realität entspricht. Weil ich denke, dass wenn wir verstehen, was das Evangelium ist, was die gute Nachricht ist, dass es auf jeden Fall eine mitreißende Botschaft ist. Genau, wir lesen Markus 1, Vers 1. Ich lese Markus 1, Vers 1. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ich will hier kurz stoppen. Also wenn wir in dieser Bibel irgendwo einen Vers wollen, der uns das Evangelium oder ein Abschnitt, der uns das Evangelium oder die gute Nachricht von Jesus erklärt, dann ist das hier ein extrem guter Kandidat. Wahrscheinlich kommt gleich in Vers 2 das hier mit Himmel, Hölle und so weiter. Okay? Also ich lese weiter in Vers 2. Es begann, wie es beim Propheten Jesaja geschrieben steht. Ich werde meinen Boten vor dir her senden. Er wird dein Wegbereiter sein. Hört in der Wüste, ruft eine Stimme. Bereite dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Was? Also, das ist nicht so ganz einfach, weil hier in Vers 2 werden wir direkt mitten in eine Handlung reingeschmissen, die schon komplett in vollem Gange ist. Und deswegen will ich kurz Kontextinformationen geben. Und es gibt zwar dieses Sprichwort, ich will nicht bei Adam und Eva anfangen, hier muss ich es machen. Und zwar, Gott hat am Anfang die Erde geschaffen, Adam und Eva. Und der Mensch rebelliert gegen Gott. Und die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Mensch ist nicht mehr möglich. Der Mensch wird aus dem Garten Eden ausgeschlossen. Gott gibt trotzdem den Menschen nicht auf, sucht sich Abraham aus und will durch Abraham alle Völker auf der Welt segnen. Die Geschichte geht weiter, über Josef und so weiter. Und die Nachkommen bildet sich irgendwann mal ein großes Volk, das in Ägypten wohnt und dort Probleme bekommt. Sie müssen das Land wechseln, ziehen durch die Wüste ins Land Israel. Im Land Israel handeln sie auch gar nicht so, wie Gott es haben will. Gott bestraft sie und sie kommen ins Exil nach Babylonien. Das heißt, die Babylonier kommen, greifen Israel an, schleppen alle mit und die Israeliten sind nun in Babylonien. Und aus dieser Handlung heraus steht der Prophet Jesaja auf und verkündet zu dieser Zeit, dass Gott persönlich kommen wird und einen Boten vor sich her senden wird. Und hier steht, das ist der Anfang der guten Nachricht von Jesus Christus. Gott kommt persönlich und sendet seinen Boten vor sich her. Und die nächsten Verse in Markus, also ab Vers 3, handeln dann von diesem Boten, von Johannes dem Täufer. Und wir gehen weiter zu Vers 14. Und ich lese Vers 14. Nachdem Johannes, also das war dieser Bote, Johannes der Täufer, dann verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündigte dort das Evangelium, die gute Botschaft Gottes. Okay, also jetzt, wenn wir das Evangelium, die gute Botschaft Gottes aus dem Mund von Jesus selbst hören wollen, dann sind wir hier genau richtig. Und jetzt, Vers 15 steht, Jesus sagte dabei, es ist jetzt soweit, die Herrschaft Gottes ist nahe. Ändert eure Einstellung und glaubt an das Evangelium. Ändert eure Einstellung und glaubt an das Evangelium, an die gute Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Offensichtlich hat es Jesus gesagt, weil er sagt gerade, ändert eure Einstellung und glaubt an das Evangelium. Das Evangelium ist, es ist jetzt soweit, die Herrschaft Gottes ist nahe. Aus der Perspektive von Jesus ist die gute Nachricht nicht, dass wir irgendwo hingehen, sondern aus der Perspektive von Jesus ist, dass Gott zu uns kommt, dass Gott zu uns nahe kommt. Das Reich Gottes ist nahe durch die Person von Jesus Christus. Das ist gemäß Jesus Christus die gute Nachricht. Und es gibt mehrere Sachen, die an dieser Geschichte falsch sind. Das erste ist, es geht hier um mich. Also es geht hier um mich und es geht um mich, ob ich gute Taten tue oder schlechte Taten tue oder ob ich das Richtige verstanden habe in meinem Kopf oder das Schlechte. Die gute Nachricht gemäß Jesus ist, es geht darum, was Gott macht. Gott kommt zu uns. Und was ist das? Es ist Gottes Herrschaft, Gottes Königreich, Matthäus nennt es oft auch das Himmelreich, das zu uns nahe gekommen ist. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist nicht, dass ich irgendwo hingehe, sondern dass Gott zu uns kommt. Das ist die gute Nachricht. Und es ist nicht das, was ich mache, ob ich gute Taten tue oder schlechte Taten mache, sondern das ist, was Gott macht, nämlich Gott kommt zu uns nahe. Also, wir merken, also diese Version, sage ich mal, von der guten Nachricht passt nicht ganz. Und das merken wir auch schon, wenn wir in den allerersten Vers von der Bibel schauen. Nämlich, den kennt ihr alle auswendig wahrscheinlich, im ersten Vers der Bibel steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da steht nicht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Hölle. Das steht da nicht. Was auch immer diese Hölle ist, die kommt später in die Geschichte dazu. Und im Garten Eden sind Himmel und Erde erstmal noch nicht getrennt. Ja, Himmel als der Raum von, also jetzt nicht den Himmel, den wir sehen, sondern Himmel als Raum, in dem Gott ist und Erde in dem Raum, wo wir Menschen sind. Das hält, wie wir wissen, nicht lange. Nämlich, der Mensch strebt nach Unabhängigkeit und Autonomie und möchte selbst definieren, was gut und böse ist. Und als Folge davon wird der Mensch aus dem Garten Eden geworfen und Himmel und Erde sind getrennt. Gott wollte eigentlich mit den Menschen, die nach seinem Ebenbild geschaffen sind, die Welt nach seinen guten Prinzipien regieren. Das geht schief. Und zwar nicht, weil Gott irgendwas schlecht gemacht hat, sondern weil irgendwas schief in uns drin gelaufen ist. Die Sünde oder das Böse hat Gott nicht erschaffen. Das haben wir Menschen erschaffen. Und wir haben sprichwörtlich die Hölle auf Erden gemacht, indem wir nach Autonomie und Unabhängigkeit gestrebt haben und selber definieren wollten, was gut oder böse ist. Und der Bruder von Jesus zum Beispiel hat einen Brief geschrieben, den Jakobusbrief. Und Jakobus redet über die Zunge, wie sie zeitgleich Gott für seine Schöpfung loben kann, aber auch gleichzeitig über andere Leute lästern kann und deren Charaktere oder deren Ruf zerstören kann. Und Jakobus sagt, die Zunge ist ein Feuer, das von der Hölle angezündet wird. Das heißt, die Hölle ist etwas, was nicht irgendwann mal auf uns zukommt, sondern was jetzt schon Realität ist. Es ist eine Realität, die die Menschen geschaffen haben und an sich gegenseitig auslassen, um Gottes gute Erde, die er geschaffen hat, zu zerstören. Die Hölle ist etwas, das wir hier auf der Erde geschaffen haben. Ja, es gibt noch andere Stellen im Neuen Testament. Zum Beispiel sagt Jesus im Gespräch mit Petrus, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Jesu Aussage hätte gar keinen Sinn gemacht, wenn die Hölle irgendwann mal auf uns zukommt und nicht jetzt schon Realität wäre. Genau. Gott hasst die Hölle und die Geschichte der Bibel ist, dass Gott diese Welt heilen möchte und die Hölle aus seiner Welt rausbekommen will. Das ist die Geschichte der Bibel. Gott hasst die Hölle. Und weil die Hölle die Entfaltung von Egoismus, dem Bösen ist und die Geschöpfe, die Gott gemacht hat, nach seinem Ebenbild erniedrigt. Allerdings habe ich die Kreise nicht ganz voneinander getrennt, sondern sie überlappen sich hier ein bisschen. Und zwar, weil Gott den Menschen nach dem Sündenfall, obwohl er sich gegen ihn und seine Prinzipien entschieden hat, weil er ihn nicht aufgibt. Und auch schon im Alten Testament Räume schafft, in denen er den Menschen begegnet. Wir kennen hier zum Beispiel beim Volk Israel die Stiftshütte und später den Tempel. Das waren Orte der Gegenwart von Gottes, die auch schon auf der Erde stattgefunden haben. Was ist da das Problem von der Stiftshütte oder dem Tempel, wenn Gott sich eine Stätte auf der Erde baut, in der, wie es steht, selbst wohnen möchte? Das Problem, das da offenbart wird, ist, dass wir sündig sind. dass wir nicht nach Gottes Prinzipien leben und nicht uns in die Gegenwart Gottes begeben können. Das ist das Problem, das sozusagen diese Sachen, diese Überlappung hier offenbar macht. Und dann kommt Jesus und sagt, es ist jetzt soweit, die Herrschaft Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist da, um diese Erde zu invadieren und die Hölle und das Böse zu konfrontieren. Und wir können im Evangelium weiterlesen, wie Jesus das macht, denn er kommt auf diese Welt, er sagt, das Reich Gottes ist nahe und er fängt an, dieses Reich Gottes auf der Erde zu verteilen. Und er bleibt nicht nur in der Gegenwart Gottes, sondern er geht in die Plätze, wo Leute von diesen vollen Auswirkungen der Hölle spüren. Er befreit Leute von bösen Geistern. Er heilt Leute, er weist Leute darauf hin, dass ihr Verhalten, ihre Heuchelei, ihr Egoismus Beziehungen zerstört. Und Jesus redet viel über die Hölle und er hasst die Hölle und was sie mit den Menschen macht. Er hasst die Auswirkungen auch mehr, als wir sie hassen. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Da sind sich Christen sowie Nicht-Christen einig. Und zwar ist, also es ist wirklich egal eigentlich, mit wem man redet, aber die meisten sagen, dass der Missbrauch von Leuten, ganz besonders von Minderjährigen, eine schlimme Sache ist. Das ist was Böses auf dieser Welt. Wir wollen das nicht auf unserer Welt haben. Da sind sich eigentlich die meisten einig. Jesus nimmt es aber viel ernster. Er geht einen Schritt weiter und sagt, wenn du schon in deinen Gedanken eine andere Frau ansiehst und sie für deine eigene Genugtuung missbrauchst, dann fängst du schon an, das Böse in dir, dir Raum zu geben, dem Bösen. Dann fängst du schon damit an, wenn du schon in den Gedanken eine andere Person für deine Genugtuung missbrauchst, dagegen habe ich schon was. Gott hasst die Auswirkungen der Hölle und Jesus hasst es. Und er meint es viel, viel ernster, als wir es meinen. Ein anderes Beispiel, wo mir auch die meisten, egal ob Christ oder nicht Christ, zustimmen werden, ist, dass der Holocaust in Deutschland eine schlimme Sache war. Das war eine schlimme Sache und das ist das Übel auf Erden, das ist die Auswirkung vom Bösen auf Erden. Wir wollen das nicht auf unserer Welt haben. Jesus geht viel, viel weiter und sagt, wenn du schon zornig bist in deinen Gedanken, wenn du schon Hass in deinen Gedanken entwickelst, das möchte ich nicht haben. Das ist schon der Anfang von dem Bösen in dir. Er will nicht nur Rassenhass und Genozid aus unserer Welt haben. Er will Wut aus unserer Welt haben. Er will Stolz aus unserer Welt haben. Und er will Zorn aus unseren menschlichen Herzen draußen haben. Missbrauch oder Genozid, das sind die ausgebrochenen Höllenfeuer in unserer Welt. Aber sie werden entzündet von diesen ganz kleinen Funken von Gottlosigkeit in unseren Herzen oder in unseren Gedanken. Und Jesus will diese Hölle draußen haben. Er will nicht, dass diese Hölle seine gute Welt zerstört. Ist es eine gute Nachricht, dass Jesus die Hölle aus der Erde draußen haben will? Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, aber die Nachricht hat zwei Seiten, nämlich wir wollen, dass Jesus das Böse aus unserer Welt rausholt, aber wir wollen nicht, dass er uns mit rausholt, weil das Böse auch in uns drin ist. Das heißt, wir haben irgendwie den Feind ausgemacht und das sind wir. Und das ist nicht unbedingt die beste Nachricht, die man sich wünscht. Aber auf der anderen Seite schon, weil Jesus liebt seine Feinde. Und wie ein guter Chirurg deinen Körper aufschneiden muss, um irgendeinen lebensbedrohlichen Tumor aus dir rauszuholen, genauso möchte Jesus das Böse und die Hölle auch aus dir rausoperieren. Es wird auf jeden Fall wehtun, aber es ist eine gute Sache. Und das ist die Geschichte der Bibel, das ist die gute Nachricht. Und wie kommt jetzt Jesus, dieser große Chirurg, und heilt uns? Er kommt zu uns auf diese Welt und zeigt uns erstmal, wie ein komplett sündloses und höllenfreies Leben auf der Erde funktioniert. Zu dem wir eigentlich alle berufen und bestimmt waren, aber versagt haben. Dieses Leben von Jesus, das nur gibt, das nur liebt und das nur auf andere zentriert lebt. Und das ist sehr herausfordernd für die Leute um ihn herum, die er auch auf ihre Heuchelei, auf ihren Stolz und auf ihren Hass anspricht. Und am Ende wird es paradox, weil er erlaubt, dass das Böse ihn überwältigt und zerstört. Dass die Hölle, dieses Böse, das wir erschaffen haben, am Ende die ganze Kraft an ihm auslässt. Und das ist der Moment des Kreuzes. Das ganze Böse der Menschheitsgeschichte, die komplette Hölle, lässt ihre geballte Kraft an Jesus aus. Aber er liebt uns, die Menschen und seine Welt so sehr, dass er nicht zulässt, dass diese Hölle das letzte Wort hat. Die Auferstehung von Jesus bezeugt nämlich Gottes Liebe und seine ewige Zusage zu unserer Erde. Und Jesus bietet eine neue Möglichkeit eines höllenfreien Lebens. Jesu Aussage ist: Ändert eure Einstellung und glaubt der guten Botschaft. Gott möchte die Hölle aus uns und die Sünde aus uns rausbekommen. Natürlich ist es auch eine harte Botschaft, weil es auch uns betrifft, aber es ist gleichzeitig die beste Botschaft, die wir uns vorstellen können. Wie endet jetzt diese Geschichte hier? Ja, das geht ja irgendwie weiter. Da können wir jetzt, also wir hatten heute schon die erste Seite der Bibel, wir können auf die letzte Seite der Bibel gehen. Und das Bild, das auf der letzten Seite gebraucht wird, ist, dass Himmel und Erde wieder verheiratet sind. Bei mir ist es die vorletzte Seite. Es ist Offenbarung 21, die Verse 1 und 2. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Also, wir haben hier Himmel und Erde sind wieder vereint. So. Und wenn man jetzt, also aus dem alten Himmel und Erde, die gibt es nicht mehr, aber Himmel und Erde sind vereint. Ja, das neue, hier steht, das neue Jerusalem kam von Gott aus dem Himmel herab. Und das Bild, das hier gebraucht wird, ist wie von einer Hochzeit. Sie sind wieder miteinander verheiratet. Und jetzt interessiert uns aber wo geht das hier hin? Ja, das muss irgendwie hier raus. Und wo und was ist diese Hölle auf der letzten Seite von der Bibel? Und dazu lese ich Offenbarung 22, Vers 14 und 15, jetzt wirklich die letzte Seite von der Bibel. Wie glücklich werden dann alle sein, die ihre Kleider gewaschen haben. Die Tore der Stadt werden ihnen offen stehen und sie haben das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Doch die Hunde müssen draußen bleiben und mit ihnen allen, die okkulte Praktiken betreiben oder in sexueller Unmoral leben, alle Mörder und Götzenanbeter, überhaupt alle, die sich für die Lüge entschieden haben, die sie lieben und tun. Also, was wir wissen ist, dass die Hölle nicht mehr auf der Erde und im Himmel sein wird, sondern die Hölle wird draußen sein. Wenn jemand von Gott, dem großen Chirurg, nicht geheilt werden möchte oder es nicht für notwendig ansieht, weil er doch so ein guter Mensch ist, akzeptiert Gott diese Entscheidung. C.S. Lewis hat das einmal so formuliert, dass die Hölle Gottes Denkmal für die Würde und die Wahl der Menschen ist. Aber Gott wird auf keinen Fall zulassen, dass diese Hölle weiterhin seine gute Welt zerstört. Es ist Gottes Gnade, das Böse einzusperren und es nicht weiter seine gute Schöpfung und die nach seinem Ebenbild gemachten Menschen zerstören zu lassen. Und Gott akzeptiert diese Entscheidung von Menschen, die nicht an seiner neuen Schöpfung teilhaben möchten. Aber sie bleiben außerhalb der Stadt. Sie werden nicht in die Stadt reinkommen. Und natürlich wollen wir irgendwie genau mehr Details wissen, was genau sich hinter dieser Hölle versteckt. Aber die Bibel hält sich hier relativ bedeckt. Ich lese nur Offenbarung 21, Vers 8. Ähnlicher Vers zu eben. Aber die Feiglinge, die Treulosen und die sich mit abscheulichen Dingen abgeben, die sexuell unmoralisch leben und alle, die okkulten Praktiken ausüben, die Mörder, die Götzenanbeter und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist, das heißt der zweite Tod. Die Bibel erklärt nicht viel über diese, sie erklärt viel mehr über die neue Himmel und die Erde, aber über die Hölle erklärt sie nicht so viel. Was die Bibel aber macht, ist, uns die gute Botschaft und die gute Nachricht zu verkünden über Jesus. Sie erzählt uns, dass Jesus die Hölle aus dir und aus seiner Welt rausbekommen möchte und dass er dafür für dich gelebt hat und auch für dich gestorben ist und dass er für dich auferstanden ist. Ändert eure Einstellung und glaubt der guten Botschaft. Das ist die Geschichte, die Bibel erzählt. Es ist gleichzeitig eine herausfordernde Botschaft, die auch immer noch herausfordernd, vielleicht anstößig ist und es ist immer ein bisschen schwierig, darüber zu reden. Aber gleichzeitig ist es auch eine anziehende Botschaft. Weil dein Freund, dein Nachbar, Arbeitskollege oder wie auch immer, der will das Gleiche wie Gott. Der will nicht das Böse, der will das Gleiche wie Gott. Und du wirst umso mehr angetrieben sein, je mehr du diese liebende und diese heilende Botschaft und Kraft von Jesus erfährst, wie er aus dir die Sünde oder die Hölle langsam rausoperiert. Wir werden gleich die Zeit im Gebet verbringen und mit Musik. Und ich will dich motivieren und ermutigen, an Menschen zu denken, die du liebst oder die du gern hast. Jetzt keine Liste rausholen und nicht aufschreiben, aber spreche über diese Leute in dieser Zeit ein Segensgebet. Und bete zu Gott, dass er dir vielleicht die Möglichkeit schenkt, einfach diese Person mal Fragen zu stellen. Was denkst du über Jesus? Und mit ihr einfach über dieses Thema zu reden. Und dass, wenn vielleicht die Zeit gekommen ist und wenn diese Person auch bereit ist, das Evangelium zu hören, er dir vielleicht eine gute Gelegenheit gibt, diese gute Nachricht weiterzugeben und darüber zu reden, wie sehr Jesus sie liebt und was er für sie getan hat. Amen.